Willkommen bei dem Talk mit dem klingenden Titel. Moment, da kommt doch noch jemand.
So ein schöner Titel.
Ja. Mit dem klingenden Titel Steganographic Communication using TCP Interburst Delay. Und nachdem ich das jetzt einmal fehlerfrei gesagt habe, ohne zu stolpern, will ich das auch nicht mehr formulieren. Wer letztes Jahr in Furtwangen auf Anfrag war, wird die ersten paar Folien kennen. Da war quasi der Vorgängervortrag. Und danach kommt auch noch was Neues. Und für die anderen sind die wichtigsten Informationen nochmal zusammengefasst. Ganz kurz vorneweg, wer bin ich? Ich habe in Furtwangen mal Computer Networking studiert. Ich war zwischendurch in Österreich, habe mich da so ein bisschen mit Netzwerkforensik auseinandergesetzt und war dann letztes Jahr in Plymouth in England und habe dort Network Systems Engineering studiert, also so ein bisschen Netzwerk-Background. Kommt doch noch einiges. Wir machen ganz kurz Pause. Genau. Also für die Neuen jetzt die wichtigste Information. Ich war letztes Jahr in England, habe dort einen Masterstudiengang abgeschlossen und in dem Rahmen ist dann dieses Projekt entstanden, das ich heute kurz vorstellen will. Ja. Die Agenda ist relativ kurz. Wir haben am Anfang der Einführung das Problem, was war eigentlich die Motivation, dieses Projekt zu machen. Da kommt auch so ein kurzer was Steganographie zum Beispiel an sich ist. Wir haben dann eine kurze Übersicht über bisherige Ansätze der Steganographie im Netzwerkbereich und kommen dann zum Hauptteil, nämlich dem, was wir damals in England gemacht haben. Am Ende noch ein kurzes Fazit, wo ich dann sage, ob es gut war oder nicht, was wir gemacht haben. Ja, wie gesagt, Introduction zeigt, was das Problem ist und vor allem auch, warum Kryptographie dieses Problem nicht lösen kann, warum wir zusätzliche Ansätze brauchen. Eigentlich war das Bild hier nur, wer vorher schon da war, als Frontfolie gedacht, so als Lückenfüller, um zu gucken, ob der Beamer funktioniert. Eigentlich zeigt das Bild aber genau das, was unser Problem ist. Wir werden ständig beobachtet, sei es von diversen Drei-Buchstaben-Organisationen oder anderen Regierungen oder von mir aus auch nur vom Nachbar oder wie auch immer. In manchen Ländern eben die Regierungen und das wollen wir nicht. Also ich will das zumindest nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht habt ihr nichts zu verbergen, wie es dann immer so schön heißt. Wenn ihr aber dann Journalisten wärt oder Menschenrechtsorganisationen in China, ich wollte keine Namen nennen, also in östlichen Ländern, würde sich da eure Idee vielleicht auch ein bisschen verändern. Also ihr habt dann nämlich definitiv was zu verbergen, ihr wollt nicht unbedingt, dass das jeder liest, was ihr da macht. Jetzt kommen dann auf die Krypto-Nerds und sagen, hey, okay, komm, wir verschlüsseln einfach alles, wir verschlüsseln unsere E-Mails und dann sind wir sicher. Nein, leider nicht. Also das Zitat sagt eigentlich ganz schön, Kryptographie sieht man. Man sieht sofort, okay, da ist jemand, der verschlüsselt seine E-Mails und das leuchtet eigentlich groß und rot auf und guckt mal, hier ist jemand, der hat was Geheimes. Jetzt kann man immer noch sagen, naja, Sie sehen zwar, dass wir da schreiben, aber Sie sehen ja nicht, was wir schreiben. Also, hey, wir sind sicher, es ist verschlüsselt. Erstens ist Kryptographie potenziell verboten. Das heißt, allein schon dieses kryptografische Schreiben wäre irgendwie Grund genug, euch ins Gefängnis zu stopfen. Und zweitens ist das größere Problem, es hilft nicht wirklich. Also, die NSA, jetzt als Paradebeispiel, interessiert es nicht, was ihr da schreibt. Es geht nur darum, wem ihr schreibt und wann ihr schreibt. Und es sind diese berühmt-berüchtigten Metadaten, also zum Beispiel bei E-Mails, wer hat geschrieben, wer hat wem geschrieben, wann geschrieben. Bei E-Mails ist dann der Betreff noch unverschlüsselt. Also ganz groß wieder die Journalisten dabei. Die wollen vielleicht nicht irgendwie, dass man diese Informationen schon sieht. Und wenn ihr eine E-Mail schreibt an, keine Ahnung, suizidhilfe.de, ja, dann muss man den Inhalt auch nicht unbedingt kennen, um abschätzen zu können, was ihr da reinschreibt. Also Ziel der letzten beiden Folien war im Prinzip zu zeigen, Kryptographie allein ist keine Lösung. Es ist sicherlich ein Teil der Lösung, aber alleine nicht ausreichend, weil eben Metadaten reichen, um euch buchstäblich umzubringen. Dann gibt es diesen alternativen Ansatz, der heißt Steganographie. Da geht es dann darum, dass wir die Texte selber nicht unlesbar machen, so wie es die Kryptographie macht, sondern die Texte an sich schon verstecken. Sprich, wir nehmen andere Informationen, sogenannte Cover-Informationen, Bilder, Videos, Audio-Files oder einfach nur andere Texte und verstecken unseren Inhalt darin. Sprich, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Bild, ein Pixel nehmen und die Farbe von zu 55 zu 55 zu 55 auf zu 55 zu 55 zu 54 verändern, dann fällt es erstmal nicht auf. Dann sieht man nicht sofort, oh guck mal, da hat jemand was rumgefuscht. So ein bisschen Bildrauschen schiebt man da einfach der Kompression in die Schuhe und schon ist man da relativ fein raus. Als Beispiel sehen wir hier zwei komplett unterschiedliche Bilder, wie jeder sicherlich auf den ersten Blick gesehen hat. Also hoffentlich nicht, weil dann wäre es nämlich schief gegangen. Der Punkt ist, ein Bild von den beiden, weiß nicht, ein Laserpointer sieht man auch hinten noch, oder? Es sind unterschiedliche Bilder tatsächlich. Und unten drin ist halt jetzt der Inhalt von so einem Message.txt. Ja?
Einer ist SHA-256, der andere SHA-512. Also das wäre wahrscheinlich sowieso falsch anders rausgekommen.
Das ich bin mir fast sicher, dass ich es gleich gemacht habe und falsch geschrieben habe. Guter Hinweis, ich korrigiere die Folie nachher, lade sie dann hoch. Falls dann das gleiche drauf ist, dann lade ich hier auf ein Bier ein. Genau, bitte keine Fotos von der Folie machen. Nein, also es sind unterschiedliche Bilder, auch wenn man die gleiche Hashsumme verwendet. Nur in dem einen ist eben noch ein Text mit drin. Je nachdem, wie groß dann diese Cover-Informationen sind, kann man dann mehr oder weniger Daten reinpacken. Sprich, in einem Bild eher weniger. Wenn man jetzt einen 4 GB DVD-Film hat, kann man relativ viel Informationen verstecken. Angewandt werden kann es dann für verschiedene Zwecke, sei es Watermarking, wenn wir dann im Bereich Copyright sind. Also ich will wissen, wer hat meine Kopie von einem Film in dollarböses File-Sharing-Netz hochgeladen. Das interessiert uns jetzt hier nicht so. Was uns mehr interessiert, ist Hidden Communication eben. Wie können wir mit anderen kommunizieren, ohne dass diese drei Buchstabenorganisationen mitkriegen, was wir miteinander kommunizieren. Es wurde, also Steganographie an sich, wurde auch im Bereich Information Leakage relativ umfangreich erforscht. Da geht es dann darum, okay, wir haben einen Host infiziert mit Malware und wir wollen diese Informationen von diesem Host jetzt rausbekommen, weil nur die Malware interessiert uns nicht, wir wollen ja die Informationen auch bekommen. Und wäre auch ganz cool, wenn der Host plötzlich verschlüsselte E-Mails an irgendjemanden verschickt, kriegt man das relativ schnell mit. Also da auch wieder das Problem, wir wollen nicht mal sehen, dass jemand kommuniziert. Und ja, das war eigentlich auch schon der Ansatz, wir brauchen Steganographie, weil Kryptographie allein nicht ausreicht. Der Ansatz ist schon uralt, das haben schon Griechen und wahrscheinlich noch ältere Leute gemacht. Wenn dann Internet kam, hat man angefangen, diese Idee auch auf die neuen Technologien, sprich hauptsächlich aufs Netzwerk, zu übertragen. Da habe ich jetzt mal drei große Gebiete rausgesucht, die wir gleich ein bisschen genauer angucken, vor allem das dritte. Der grundsätzliche Vorteil von Netzwerkstereografie gegenüber diesen bisherigen Bildern ist, die Bilder, wenn ich zum Beispiel dieses Engelsbild gerade eben auf Facebook hochlade oder auf irgendwas anderes, dann ist dieses Bild potenziell für immer im Internet und irgendwann kommt dann halt ein Forensiker und sagt, ja, Moment, wir könnten uns das mal angucken und irgendwann wird es dann geknackt. Und irgendwann bin ich dann halt der Trottel, weil meine vermeintlich versteckte Botschaft doch noch gefunden wurde von Leuten, die sie nicht hätten finden sollen. Das Problem haben wir im Netzwerk nicht. Im Netzwerk gehen diese Daten einmal von A nach B, gehen über ein paar Hops zwischendurch und wenn der nicht zufällig, warum auch immer, sämtlichen Traffic speichert, und ich würde behaupten, dass es nicht viele machen, dann sind die Pakete danach wieder weg. Also einfach mal so sämtlichen Netzwerk-Traffic speichern, weil eventuell irgendwann was sein könnte. Ihr könnt euch mal überlegen, wie viel Traffic da durchgeht und dann, ob ihr das wirklich dauerhaft speichern wollt, rein provisorisch. Von daher haben wir da einfach den Vorteil, der Netzwerkverkehr ist weg, wenn er durch ist, und dann kriegt man uns auch nicht mehr. Der erste Ansatz war quasi das ganz Klassische, was wir eben gesehen hatten mit den Bildern, auf die Payload von Paketen anzuwenden. Sprich, wir haben hauptsächlich, oder mit Voice over IP wurde das sehr gern gemacht, wir modifizieren die Payload. Wenn da irgendwie ein bisschen Rauschen ist, dann sind es halt schlechte Mikrofone oder sonst was. Wir haben dann relativ viel Platz, da unsere Daten reinzupacken. Und generell gilt, je mehr Payload wir haben, desto mehr Daten kriegen wir rein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Video on Demand nehmen würden, hätten wir noch mehr Platz für unsere geheimen Texte. Das ist allerdings, ja, kann man machen, aber ist schon relativ abgehangen, sprich war für uns dann auch nicht mehr interessant. Nee, ist keine Anwendung. Der nächste Punkt war, man kann die Header selber von den Paketen, also TCP-Header oder IP-Header oder UDP-Header, die haben am Anfang immer so ein paar Flags, zum Beispiel den Port oder sowas. Und da gibt es zum Beispiel im TCP-Header gewisse Bits, die sind sogenannt reserved for future use, sprich die benutzt im Moment noch keiner. Das sind aber, früher waren mal 6-Bit frei, ich glaube 2 oder 3 sind inzwischen auch wieder für irgendwas benutzt worden. Also hatten wir noch, sagen wir mal, 3-Bit frei, die man in jedem Header beliebig setzen kann, ohne den Inhalt des Pakets zu verändern und damit irgendwie die empfangende Anwendung zu verstören. Stehe ich dir im Weg, sorry. Du sagst was.
Passt schon.
Genau, sprich, wir können ungefähr 3-Bit pro Paket übertragen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber besser als nichts. Und hier sind wir nicht mehr abhängig vom Traffic-Volumen, sondern von der Anzahl der Pakete. Sprich, viele kleine Pakete wären an der Stelle für uns cooler, weil wir einfach nur die Header brauchen und nicht was hinten drin hängt. Das Problem ist, wir kriegen das relativ leicht zerstört. Also irgendwie, wenn ihr am Netzwerk Eingangsknoten seid, an der Firewall oder sowas, dann setzt ihr einfach alle diese Flags wieder auf Null, so wie sie definiert sind, so wie sie sein müssen. Das stört dann den Benutzer nicht. Nur der steganographische Kanal ist einfach tot. Also da, ja, relativ einfach zu besiegen. Das heißt, ein Traffic Normalization. Und deswegen wird das eigentlich auch kaum benutzt, weil man das relativ kostengünstig besiegen kann. Das nächste, und da wird es dann relativ interessant, weil wir da ein bisschen reingegangen sind, heißt dann Covered Timing Channel. Das ist ein bisschen tricky, weil es sehr viel umfasst. Also da fängt man an mit Retransmissions, also TCP zum Beispiel hat ja dieses Phänomen, oder was heißt Phänomen, dieses Feature, wenn ein Paket nicht ankommt, beziehungsweise wenn ich nicht rechtzeitig Bestätigung bekomme vom Empfänger, dass das Paket angekommen ist, dann schicke ich es einfach nochmal, um sicherzustellen, dass wirklich alle Pakete ankommen. Wenn wir jetzt, obwohl das erste Paket ankommt, einfach das Paket nochmal schicken und sagen, okay, ein Paket doppelt geschickt ist eine 1, eine binäre, ein Paket nur einmal geschickt ist eine binäre 0, dann kann man da so einen Kanal aufbauen. Man hat halt ein bisschen mehr Traffic, weil man plötzlich die Hälfte der Pakete doppelt so oft schicken will, aber das sind dann die Sachen, okay, die Idee ist so, optimieren kann man es immer noch hinterher. Die andere Sache ist, gerade mit der TCP, kommt es auch auf die Reihenfolge von den Paketen an. Sprich, die sind durchnummeriert und ich kann feststellen, wenn die nicht in der richtigen Reihenfolge ankommen. Das passiert im Internet, das passiert regelmäßig, deswegen gibt es ja diese Nummern. Wir können das aber auch bewusst machen. Wir können einfach sagen, beim Versenden von Paketen, okay, wir schicken jetzt zuerst das zweite Paket und dann das erste Paket und definieren das als eine 1. Und wenn sie in der richtigen Reihenfolge ankommen, dann ist eine 0. Kann man auch machen. Was dann das Letzte ist, und da kommen wir dann wirklich darin, was wir gemacht haben, wir kümmern uns um die Delays, um die Zeitverzögerungen zwischen Paketen, sprich um dieses kleine Delta T zwischen zwei Netzwerkpaketen. Wenn man TCP-Dump aufruft, dann sieht es ungefähr so aus. Man hat hier sehr kurze Verzögerungen dazwischen. Und wenn man die dann halt manuell verändert, dann kann man da auch jetzt sagen, was definieren wir als 1, was definieren wir als 0. Der Vorteil daran ist, erstens, wir verändern am Paket selber gar nichts. Wir machen an der Payload nichts rum, sprich wir können da auch Sachen nehmen, wo jedes einzelne veränderte Bit auffallen würde. Wir können, wir sind nicht so anfällig für Traffic Normalization. Also ich meine, was will man machen? Man kann einfach alle Pakete um 30 Sekunden verzögern oder sowas. Da bedankt sich euer User auch ziemlich schnell, wenn plötzlich hier SSH-Sitzung mit 30 Sekunden Delay oder sowas macht nicht so wahnsinnig viel Spaß. Und das ist einfach dieser Vorteil von den Inter-Packet-Delays. Nachteil ganz offensichtlich, wir haben genau ein Bit zwischen zwei Paketen, sprich ein Bit pro Paket. Man muss sich dann halt irgendwie kurz fassen, wenn man diese Technologie einsetzt. Es gibt dann zwei Ansätze, die ich mal rausgesucht habe. Das eine ist so ein On-Off-Timing-Channel. Wir splitten die Zeit der Übertragung in gleichmäßige Intervalle. Keine Ahnung, 50 Millisekunden oder sowas. Wenn dann ein Paket kommt in der Zeit, dann ist es eine 1. Wenn kein Paket kommt, ist es eine 0. Kann man machen. Wenn man dann allerdings irgendwie mal 10 Nullen hat hintereinander, kommt da irgendwie mal 10 Zeiteinheiten gar kein Paket, freut sich der Benutzer auch nicht so, wenn man eine drüberliegende Anwendung sagt, hey, hier stimmt was nicht, ich breche die Verbindung ab oder sowas. Und wenn man sich jetzt auf dem Netzwerk anguckt, sieht man irgendwann relativ schnell, nee, irgendwie da ist so 10 Sekunden gar nichts und dann kommt wieder. Also nicht ganz unauffällig. Das andere, und da sieht man auch sofort, dass es relativ auffällig ist, wir machen sogenannte Morse Codes. Sprich, wir definieren einen kurzen Abstand, einen kurzen Interpacket Delay, sagen wir mal 30 Millisekunden als 0 und was längeres mit 90 Millisekunden als 1. Normalerweise sieht die Verteilung, sagen wir mal, so aus. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen hier unseren Morse Code, haben wir halt zwei deutliche Peaks. Wenn man sich das so anguckt, ist auch wieder nicht ganz unauffällig. So weit, so gut. Es gibt noch mehr Ansätze, aber das soll mal für den Anfang reichen. Das Problem ist nämlich, wenn so ein Paket durchs Internet geht, dann kann da jede Menge passieren. Also wenn wir hier zum Zeitpunkt T gleich 0 ein Paket abschicken, dann kommt es irgendwann in dem Bereich an. Also einfach weil unterwegs ist ein Router gerade überlastet und verzögert das Paket ein bisschen oder es geht tatsächlich irgendwo verloren oder irgendwie die Putzfrau zieht gerade einen Stecker von dem Switch. Also da kann ziemlich viel passieren. Wir kommen später nochmal in der Implementierung drauf, was man dagegen machen kann und wie man sich dagegen schützen kann. Aber generell gilt, das ist ein sehr, sehr sensibles Konstrukt. Also irgendwie, das, wenn man das im LAN testet, mag das alles funktionieren. Wenn man es dann mal von daheim an die Uni testet, dann wird es schon ein bisschen trickier. Wenn man da noch WLAN mit reinbringt, wird es ganz toll. Und wenn man es dann international macht, dann also geht man da sehr konservativ ran und nimmt lieber mal solche Dinger in Kauf und kriegt dafür überhaupt irgendwas. Also dann sagen wir, okay, wir sind zwar so, aber wir verstehen auch nicht mehr, was da ankommt. So, Zwischenfazit. In Netzwerken gibt es jede Menge Möglichkeiten, Steganographie anzuwenden. Von dem ganz klassischen am Anfang bis hin zu sehr delikaten Sachen mit Timing-Informationen. Die verschiedenen Ansätze haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Ganz klar, der erste Ansatz hat die meiste Kapazität für so einen steganographischen Kanal. Da kann ich dann ruhig mal ein paar Kilobyte pro Sekunde raushauen. Bei dem letzten, wo wir ein Bit pro Paket haben, wird es eher weniger. Das meiste davon, wie vorher schon mal erwähnt, wurde dann im Bereich Information Leakage erforscht und darauf haben wir dann so ein bisschen aufgebaut. Mit den Informationen von eben haben wir dann gesagt, okay, das ist eine coole Sache, da möchten wir ein bisschen weiter reingehen. Das war mein Masterprojekt und ich zeige euch jetzt kurz das Szenario, was wir gesagt haben. Wir haben die Parameter ein bisschen verändert. Dann das Design und die Architektur von den Prototypen, den wir entworfen haben. Und am Ende noch so eine ganz kurze Evaluation, wie gut ist der Prototyp am Ende rausgekommen. Ganz wichtiger Unterschied, we're the good guys now. Sprich, wir wollen jetzt keine infizierten Hosts mehr irgendwie ausnutzen, um sensible Informationen aus dem Unternehmen rauszuholen, sondern wir wollen uns ganz heroisch dem Kampf der Zensur und Überwachung stellen. Anders kriegt man das an der Universität nicht verkauft. Es hat aber tatsächlich nachher auch noch Auswirkungen aufs Design selber, kommen wir gleich dazu. Kryptographie funktioniert immer noch nicht, ich glaube, das ist klar. Und wir haben uns eben entschieden, dass wir diese Inter-Arrival Times benutzen, weil da noch relativ viel Freiheiten waren. Der klitzekleine moralische Unterschied, dass wir the good guys sind, hat tatsächlich relativ viele Unterschiede zur Folge. Erstens wäre es sehr cool, wenn wir dann in beide Richtungen kommunizieren können. Also bisher, wenn ich einen Host habe, der mir Informationen schickt, die sensibel sind, möchte ich ihm eigentlich nichts zurückschicken. Also irgendwie der Firma noch ein hämisches Danke für eure Informationen. Muss nicht sein. Dazu, wir haben Kontrolle über beide Hosts jetzt. Sprich, wir können auch Traffic selber generieren. Wir müssen uns nicht mehr irgendwie an den bestehenden Traffic anhängen. Also auch wieder, wenn ich einen Host infiziert habe und der plötzlich anfängt, gigabyteweise Torrents zu verschicken, weil in dem Torrent-Stream dann versteckte Informationen sind. Unauffällig ist auch wieder was anderes. Und genau, wir wollten TCP benutzen, weil Spaß. TCP-basiertes Protokoll. Folgende Anforderungen haben wir an das Protokoll gestellt, was wir haben wollten. Erstens, es sollte TCP-basiert sein, wie gerade gesagt, es war einfach so eine Vorgabe, das wollten wir mal mit TCP ausprobieren. Plus, wir hatten gehofft, eventuell noch so Sachen wie die Acknowledgements, die TCP ja verschickt beim Erhalt von Paketen, irgendwie missbrauchen zu können. Dann natürlich brauchen wir viel Traffic auf diesem Protokoll. Also wir haben gesehen, ein Bit pro Paket, wir wollen möglichst viele Pakete. Wenn wir da irgendwie eine HTTP-Session haben, die eine HTML-Seite aufruft, dann sind 4 Pakete verschickt. Wir haben 3 Bits zwischendurch verschickt. Ja, okay, was schreibt man in 3 Bits rein? Da kann man nicht mal mehr irgendwelche Codenamen verwenden. Ne? Also 101 heißt, wir treffen uns morgen um 18 Uhr oder sowas. Geht dann nicht mehr. Wir wollten ein Protokoll, was sehr weit verbreitet ist. Einfach, wir wollen nicht durch die Verwendung von dem Protokoll selber schon Aufmerksamkeit erregen. Also keine Ahnung, BitTorrent in der Firma wird vielleicht auch relativ schnell auffallen, bitte. Dann sollte es relativ unabhängig vom Benutzer sein. Also auch wie gesagt, HTML verschickt dann Daten, wenn ich gesagt habe, okay, klick hier. SSH verschickt Daten, wenn ich was eintippe. Das Problem ist, dem User zu sagen, mach das bitte genau regelmäßig. Alle 10 Millisekunden mach einen Tastenanschlag oder sowas. Auch eher uncool, sprich wir wollen was, wo der Benutzer einmal klickt und dann laufen die Daten, möglichst viele Daten. Und genau, ideal wäre, wenn wir dann mit diesem Protokoll noch rechtfertigen können, dass ähnlich viele Daten in die andere Richtung gehen. Also wieder wie vorher, wir wollen bidirektionale Kommunikation, sprich wenn wir ein Protokoll haben, was ganz klar sagt, naja, okay, Server zu Client, kein Problem, gigabyteweise. Aber der Client schickt eigentlich keine Daten an den Server. Ja, das wäre halt ganz cool, wenn wir das hätten. Dann Timely Asymmetric, das ist ein ganz doofer Begriff und mir ist noch nichts Besseres eingefallen. Es geht darum, sowas wie Dead Drops zu machen. Also wenn wir zum Beispiel Voice over IP haben, dann weiß man genau, der kommuniziert mit ihm. Falls wir nachher Verdacht haben, dass da was versteckt wurde, wissen wir genau, wer involviert war. Cooler wäre es eigentlich, wenn wir diese Information irgendwo hochladen und dann viele, viele Leute diesen Service benutzen und gar nicht mitkriegen, dass sie hier geheime Informationen noch mit runterladen. Und nur der wirklich weiß, okay, ich muss mich hier, muss ich das machen, dann kriege ich die Information. Dann wäre es genau das, was wir wollen. Hat jemand ganz spontan eine Idee, was für ein Protokoll man da nehmen könnte? Ich bin mit unserer Wahl nämlich auch nicht ganz zufrieden. Also, wenn irgendjemand jetzt spontan... Ja, Torrent ist aber sehr tricky, auch nachher zu gucken, dass die Pakete an die richtigen Leute gehen. Also da muss man sehr, sehr viel Aufwand leisten. Und war eine tatsächlich eine Option, hatten wir uns überlegt, aber war uns dann zu viel.
Multi-User-Chats in die Richtung?
Ja, du willst dann quasi die Daten zwischen den Benutzern oder Public in diesem Multi-User-Chat verschicken. Haben wir uns nicht angeguckt, weiß auch gar nicht, was es da ist. Also XMPP Multi-User-Chat oder sowas. Ich lade eine Datei in den Channel hoch und jeder Benutzer kriegt die.
Ja, oder grundlegend IRC, sowas in die Richtung.
Dann haben wir aber auch wieder das Problem, dass wir relativ zuordnen können, wer diese Datei wem schickt. Also, long story short, wir haben uns für FTP entschieden. Also ist TCP passiert, das ist immer noch unglaublich weit verbreitet. Also Linux-Distribution lädt man nicht nur per Torrent runter, sondern auch per FTP. Wir müssen nur einmal Download starten klicken als Benutzer, dann kommen die Daten. Wir können theoretisch auch sagen, okay, ich kann auch auf den FTP-Server hochladen. Vermutlich nicht auf den meiner Linux-Distribution, aber so ganz generell. Und wir haben diese Deniability, dieses Timely Asymmetric. Wenn ich einmal diese, sagen wir, Debian.iso auf dem Server habe und es ein offizieller Mirror ist, dann laden den tausende Millionen von Benutzern runter und die können dann alle sagen, wie hier, geheime Informationen, keine Ahnung, ich wollte nur das Debian haben. Genau, also das war dann so ganz nett. Warum ich nicht ganz zufrieden bin mit der Wahl, FTP hat so ein paar Eigenheiten. Also erstens haben wir ein Control Channel und ein Data Channel, sprich, wenn ich eine Datei runterlade, sind es zwei Verbindungen, die ich zum Server aufbaue. Und dieses Daten runterladen kann man dann mit Active FTP und Passive FTP machen. Ist eigentlich nicht wahnsinnig wichtig, jetzt hier zu wissen. Es hat einfach für uns ein bisschen zusätzliche Arbeit bedeutet, dass man das auseinanderhalten muss und so weiter. Also, wenn da jetzt jemand irgendwie spontan gesagt hätte, hey, es gibt was Cooleres.
Ja, aber ich meine, HTTP kommt ja ein bisschen auf den Anwendungsfall an, also beim Websurfen natürlich nicht, aber ich kann ja auch jetzt genauso gut das Debian-Image über HTTP.
Ja, kann ich auch machen, aber dann hochladen, also klar, HTTP-Post, ja, okay, aber 4 GB HTTP-Post weiß ich nicht, möchte ich nicht machen. Das sind hier jetzt auch so eher verallgemeinerte Dinge.
Und eigentlich brauchst du auch kein hohes Volumen. Wenn du eine lange haltende Verbindung hast, kannst du auch die Keep-Alives noch ausnutzen.
Bitte, die was?
Die Keep-Alives. TCP Keep-Alives.
Ja, kann man, aber die sind dann eher sehr. Also die sind dann nicht so, dass man sie irgendwie alle 10 Millisekunden kriegt, soweit ich informiert bin.
Ja, aber man kann trotzdem den Zeitpunkt quasi in eine gewisse Schublade quasi stecken. Und dann immer
aber
10 Millisekunden rauszögern oder nicht.
Genau, aber wie oft kommen diese TCP Keep Alives? Also ich kenne sie jetzt zum Beispiel von SSH-Sitzungen, wo sie, sagen wir mal, alle 300 Sekunden verschickt werden. Das heißt, ich kann alle 300 Sekunden ein Bit verschicken.
Also das ist nicht ein Symbol. Und ein Symbol kann bei einem Keep Alive mit 300
Sekunden aber dann
viel sein.
Dann komme ich aber wieder in den Bereich, ich kümmere mich nicht mehr um die Timing-Information, also wo wir die Informationen verstecken, ist in der Verzögerung von dem Paket, von den 10 Millisekunden. Was in dem Keep Alive selber drin steht.
Nein, also es ging mir schon darum.
Okay.
Also ich kann dieses TCP Keep Alive nach 200 Sekunden, nach 201 Sekunde, nach 202 Sekunden, nach 203 Sekunden verschicken. Ja. Da ist verdammt viel Information drin. Also meine Symbolrate ist total klein, aber dafür.
Wo ist die Information?
Du musst nicht nur zwei Delays haben, du kannst auch 256 Delays haben.
Okay, klar. Okay, dann kann ich natürlich sagen, trotzdem müsste man ausrechnen, wie viele verschiedene, also dann kommt man auf die Sache raus, okay, wir haben ein normales Keep Alive nach 200 Sekunden zum Beispiel, also ich bin jetzt nicht drin, was normales Delay ist, dann noch eins nach 201, 202, 203, 204, müssten wir so ein Trade-off finden und sagen, okay, wir brauchen 15 verschiedene Werte, wir brauchen 20 verschiedene Werte, um dann irgendwie zu sagen, okay, wir machen jetzt, wir übertragen 3 Bit pro Paket oder sowas. Haben wir nicht ausgerechnet, ob es sich wirklich lohnt? Könnte man sich aber tatsächlich überlegen. Guter Punkt, ja. Also einfach dazu sagen, wir haben mehrere Symbole.
Also wenn ich gerade so an SSH-Verbindungen denke, die ich dann aufmache in der Screen-Session und die dann liegen lasse und die dann tagelang da rumnummern, da könnte man schon was mit machen.
Ja, könnte man sicherlich. Das ist richtig. Andererseits kann man jetzt zum Beispiel auch bei normalen TCP-Delays sagen, wir haben einmal 30, 60 und 90 Millisekunden. Also dieses mehrere Symbole oder mehrere Delays, es muss nicht unbedingt Binary sein, also nicht nur 0 und 1. Wir könnten auch 2 und 3 übertragen. Aber ja, also wenn man sagt, wir wollen wirklich ganz unauffällig sein, dann wäre das sicherlich eine Option. Ja. Okay?
Cool.
Also
geht rein.
Bitte? Okay.
Ja, das ist schön.
Ich schätze, da kommen wir dann in die Bereiche, wo ich sage, ja, kann man machen, will ich aber nicht implementieren. Gebe ich ganz ehrlich zu. Bitte?
Oder gibt wirklich auch keine 4 Gigabyte-Dateien
pushen. Das
der Traffic muss nicht so hoch sein.
Also es geht darum, möglichst viele Pakete, und bei FTP ist dann halt so, TCP macht die Pakete, also kommen wir auch gleich noch dazu, warum das bei FTP grundsätzlich auch heißt, viele große Pakete. Also wir können natürlich sagen, wir nehmen kleine 1 Kilobyte TCP-Pakete, das wäre für uns absolut ausreichend, kann man mit FTP auch machen, aber dann schreit es ganz groß, hier ist was ganz komisch. Ja. Kommen wir gleich noch dazu, warum wir da so ein bisschen in die Bredouille geraten. Entschuldigung, du wolltest noch?
Also deswegen wäre eben so ein Chat-Protokoll eigentlich cool.
Also wenn das Chat-Protokoll automatisiert, dann irgendwie was verschickt.
Ja.
Also und dann, aber dann, ich verstehe das. Dann müssen wir aber gucken, dass es ein weit verbreitetes Protokoll ist, was man zur Not auch irgendwie in östlichen Ländern der Erde einsetzen darf, ohne gleich verdächtig zu sein. Also ja.
Genau, mit einem Bot im Channel.
Genau.
Es geht so viel Traffic in beide Richtungen.
Ja.
Weil irgendjemand tippt immer. Und
aber da ist dann das Problem, der Traffic. Ja, okay, geht dann zum Server, okay. Ja.
Ich habe das auch mal.
Ja.
Weil FTP schreit schon auch ganz massiv, wenn das in beide Richtungen läuft. Also FTP
nicht gleichzeitig, das muss nicht sein. Also, ja. FTP muss nicht gleichzeitig irgendwie in beide Richtungen.
In der Richtung läuft ja die Aquapakete.
Ja, Spoiler vorweg, die haben wir nicht benutzt. Oh. Also wir haben dann am Ende auch gar keine Zwei-Wege-Kommunikation gemacht und gesagt, okay, ich sage das jetzt nicht. Ich gehe es mir fürs Fazit auf. Sorry. Okay, also es gäbe noch Alternativen zu FTP. Kürzen wir die Sache mal ab. Wir haben uns damals für FTP entschieden, weil wir auch irgendwie nicht die ersten 3 Monate damit verbringen wollten. Wir suchen ein Protokoll. Sondern so mal Mittag zusammengesessen, naja, was könnte man verwenden? Und für IRC bin ich offensichtlich zu jung. Keine Ahnung. Genau, also FTP ist geworden. Ob das jetzt gut oder schlecht war, überlegen wir uns ein andermal. Die grundsätzliche Architektur sah dann so aus: Wir haben auf dem einen Host den FTP-Server und schalten einen Proxy davor. Dieser Proxy nimmt irgendwelche Texte, konvertiert die in Binary, macht dann auch irgendwie so ein bisschen Fehlerkorrektur, Vorratsfehlerkorrektur und schickt sie dann raus, indem er die Pakete vom FTP-Server kommend ein bisschen verzögert. Auf der kleinen Seite wird die ganze Sache rückwärts gemacht. Wir haben hier einen passiven Monitor, der liest einfach die Delays, die Intervalle zwischen den Paketen mit, macht dann wieder Fehlerkorrektur, schreibt am Ende den Text raus, alle sind happy. Das muss gar nicht mal Realtime sein. Wir haben vorher dieses TCP-Dump-Kommando gesehen, können wir auch mitlaufen lassen und im Nachhinein irgendwie auswerten. Und da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Wir haben jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Monitor gemacht. Theoretisch auch andersrum möglich, also wenn wir sagen, okay, der FTP-Client lädt was hoch, dann platzieren wir einfach einen Proxy noch hier hin und einen Monitor noch dahin und können dann theoretisch in beide Richtungen arbeiten. Deswegen auch ganz wichtig, wenn ich nachher von Server spreche, meine ich FTP-Server, wenn ich von Sender spreche, meine ich diese Proxy-Komponente, die dann die steganographischen Informationen sendet. Das muss nicht zwingend auf dem gleichen Host sein wie der Server. Ich hoffe, dass ich da überhaupt keine Verwirrung aufbringe, aber falls ich mal Server und Sender gleichzeitig verwende in einem Satz, es gibt einen Unterschied dazwischen. Das nächste Problem, über das wir gestolpert sind, das ist ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, dass wir da nicht früher draufgekommen sind. TCP an sich kennt dieses Konzept von einzelnen Paketen gar nicht mehr. Also ja, es gibt noch Pakete natürlich, aber die werden zusammengefasst in sogenannte Bursts. Also viele Pakete werden in eine Gruppe zusammengepackt, aus Performancegründen, damit man nicht irgendwie das Paket einzeln acknowledgen muss. Lauter solche Sachen stört uns ungemein, weil nämlich bei UDP sah das so aus, wir haben ein Paket, wir haben ein Delay, wir haben ein Paket, wir haben ein Delay, wir haben ein Paket, wir haben ein Delay. Wir können jedes einzelne Paket benutzen, um die Information zu verstecken. Ja, hier mit diesen Bursts, da sind die Intervalle zwischen den Paketen so klein. Erstens werden die vom Sender definiert, sondern vom Netzwerk zwischendurch. Und zweitens, weil ich vorher kurz bei dem TCP-Dump genauer hingeguckt habe, das sind dann Mikrosekunden, was da dazwischen hängt. Also das ist schon zuverlässig zu messen. Wäre irgendwie tricky. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, scheiß drauf, egal, wir machen hier trotzdem 30 Millisekunden zwischen jedes Paket. Da bedankt sich dann TCP aber und streckt alle Viere von sich, von der Applikation, die drüber liegt, ganz zu schweigen. Davon ganz zu schweigen, dass das dann auch irgendwie, Moment, hier auf dem Netzwerk stimmt was nicht, das sieht ganz komisch aus und das wollen wir eben vermeiden. Folge ist, wir haben definitiv signifikant weniger Platz, Informationen zu verstecken. Man kann das jetzt hier nochmal als Stevens-Plot sehen, Anfang von so einer TCP-Verbindung. Die Bursts werden immer größer und ja, also hier der Zwischenzeit, das, da will man einfach nichts machen. Sprich, was uns interessiert hat, waren diese Inter-Burst-Delays hier in blau. Das sind die wir delayen können. Die wir sinnvoll delayen können, sagen wir mal so rum. Das Problem ist, wir müssen die erstmal erkennen. Sprich, wenn der FTP-Server irgendwelche Daten rausschickt, dann sehen wir zwar jede Menge TCP-Pakete, aber im TCP-Header ist nicht irgendwo ein Flag, Achtung, hier fängt ein neuer Burst an. Sprich, wir müssen die erstmal erkennen. Wir haben dann gesagt, okay, alles, wo mehr als eine Millisekunde zwischen zwei Paketen ist, da gehen wir davon aus, dass das ein neuer Burst ist. Die Zahl kann man nachher noch justieren, die kann man sicherlich noch besser finden. Für uns hat es gereicht, also alles, was mehr als eine Millisekunde vom Server ausgehend verzögert ist, das heißt neuer Burst, das heißt, dieses Paket können wir verzögern. Gut, dann haben wir also versucht, diesen tollen Proxy mal zu implementieren. mit Raw Sockets in Python und das hat vollkommen gar nicht geklappt, weil nämlich dem Kernel nicht bewusst war, dass da hinten jemand auf dem Socket lauscht und deswegen hat der Kernel direkt den Handshake abgebrochen und einen TCP Reset rausgeschickt. Anscheinend ist das ein Known Issue mit Python, weiß nicht, ob es mit C auch so ist. Best Practice, und ich scheue mich davor, Best zu sagen, wäre gewesen, eine Firewall-Regel zu setzen, die dann die Reset-Pakete unterdrückt. Kann man machen, dann würde die Applikation sicherlich auch funktionieren. Wenn man aber versteckt bleiben will, ist das auch wieder so eine Sache, die will man nicht unbedingt haben. Wenn ich da einmal mit Fingerprinting rangehe und sage, okay, wie reagiert der Host? Und auf einmal, der wie schickt grundsätzlich keine Resets? Weiß nicht. Ja?
Man kann doch nur auf dem Port, wo die Application hört, die Resets.
Ja, dann muss ich aber diese Reset-Pakete im Zweifelsfall, also dann muss ich sehr viel selber eigene Logik machen. Also muss ich zum Beispiel den Handshake auch noch selber machen. Ja, du grinst, du musst ja nicht machen. das ist schön. Genau, also ja, kann man. Man kann sicherlich den ganzen Kernel in Python neu implementieren, um das dann zu machen. Ich bin mir relativ sicher, dass es dann an anderen Stellen auffällig wird. Also deswegen wollten wir das nicht machen, so sähe das dann aus, sprich der Kernel schickt direkt ein Reset, bevor der Proxy irgendwie in der Lage ist, den Handshake weiterzumachen. Er ist dann relativ wenig aussichtsreicher Position, schneller zu sein als der Kernel, ja?
Also ich weiß nicht, wahrscheinlich werdet ihr es schon gesolved haben.
Ja, was heißt gesolved? Wir haben es umgangen so ein bisschen, also
so, hau raus. Im Prinzip gibt es was wie TC. Und damit könnt ihr wunderbar per IP-Table Pakete verzögern. Da braucht ihr gar nichts mehr machen, von wegen, wir tun unsere Raw-Sockets aufsetzen.
Geht das so ein bisschen in die Richtung hier? Also du meinst direkt in IP-Table schon die Verzögerung. Dann müssten wir nämlich wieder sagen, okay, wir brauchen jedes Mal eine andere Regel, weil wir sagen, einmal verzögern wir es um 30 Millisekunden, einmal um 60 Millisekunden. Sprich, wir bräuchten irgendwie zwei Regeln auf dem gleichen Port oder wir wechseln die ständig. Ja, sprich,
also man kann da Flex mitgeben.
Also okay, dann müssen wir diese Flex aber irgendwo noch setzen.
Ja.
Ja.
Geht.
Also ja, das geht sicherlich. auch wieder die Frage, wie schnell kriegt man es implementiert? Weil das Problem ist ja, wir müssen erst diese Delay erkennen. Sprich, wir müssen sowieso irgendwie durch unser Programm durchschicken, den Traffic, damit wir sagen können, okay, das ist jetzt ein Paket, das wir verzögern können. Und wenn es ein Paket ist, das wir verzögern wollen, dann müssen wir dem ein Flag mitgeben und wie geben wir ihm dieses Flag mit?
Ja, also programmiert ist das kein Problem.
tue ich nicht. Weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich programmiere nicht in C. Hat mich an der Stelle ein paar Mal gestört. Es gibt eine ähnliche Lösung, die auch mit IP-Tables zusammenarbeitet. Das sind diese NFQs. Und zwar, also erstens, wir verlieren ja auch Plattformunabhängigkeit. Das wollten wir eigentlich noch so ein bisschen, wenn es irgendwie geht, mitnehmen. Okay, kein großes Drama. Was man mit diesen NFQs machen kann, ist, wir nehmen IP-Tables, um gewisse Pakete in diese Queues zu schicken. Und an diese Queues kommen wir sehr einfach ran, auch aus Python. Sprich, was wir hier gemacht haben, alles, was vom Server, vom FTP-Server kommt, ausgehend Port 21, schicken wir in eine Queue mit der Nummer 21. Da lauscht dann ein Python-Programm drauf und sagt, okay, guck mal, zwischen den beiden Paketen war so und so viel Millisekunden Delay, das verzögere ich jetzt nochmal um 30 Millisekunden. Also wir hatten am Anfang ein bisschen Bammel, naja, wenn ich in Python sage, 30 Millisekunden Sleep, wie viel ist das dann wirklich? Aber sagen wir mal so, selbst wenn es ungenau war, hatten wir andere Ungenauigkeiten, die größer sind. Von daher hat Python da auch gereicht. Hier kommt es nämlich dann auch zum Vorteil, dass FTP zwei Kanäle hat. Einmal diesen Kontrollkanal, da gehen alle auf Port 21 rein und raus. Sprich, da sagt der FTP-Server dann zum Client, okay, übrigens, deine Daten schicke ich dir jetzt von Port 2335 oder sowas. Vermutlich höher. Das kriegen wir auch mit in den Python-Programm. Wir gucken uns einfach das Paket an, sagen, ah, okay, da kommen gleich Daten raus vom Port sowieso, starten eine neue IP-Tables-Rule, eine neue Instanz von dem Programm und können uns dann dediziert um diesen Datentraffic kümmern. Das sieht dann ein bisschen komplizierter aus, aber dafür hat es funktioniert. Diesen ganzen Handshake interessiert uns alles nicht. Macht der Kernel noch für uns. Wenn ein FTP-Request reinkommt, interessiert uns auch noch nicht, geht direkt weiter an den FTP-Server. Erst wenn der FTP-Server antwortet, sowas wie Passive Transfer on Port sowieso, dann kommt es auf die IP-Tables, die schicken es zurück an den Proxy, der macht hier Magic und lässt es dann raus. Also es hat erstaunlich schön funktioniert. Selbst wenn ich programmiert habe, hat es funktioniert. Von daher großer Vorteil gegenüber C. Okay, das Problem gelöst. Leider war das nicht das Letzte. Ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen. Im Internet passiert jede Menge. Also, keine Ahnung. Pakete werden verzögert, Pakete werden gehen verloren, Pakete werden dupliziert. Das passiert nicht nur uns, das passiert im Internet, das passiert ständig. Und wir kriegen davon Gott sei Dank nichts mit, weil nämlich tolle Algorithmen dahinter stecken, die das ausbügeln. Für uns sind es erstmal Sachen, die wollen wir nicht haben. Also irgendwie, wenn ein TCP sagt, okay, hier irgendwie, ich habe ein Paket nicht gekriegt, schick das nochmal, dann ist das eine Sache. Wir kriegen aber nur mit, da ist ein Paket in diesem Zeitraum nicht gekommen, also ist das nächste vermutlich eine 1. Sprich, wenn TCP-Algorithmen greifen, sind wir schon auf die Schnauze gefallen. Eben Automatic Repeat Request funktioniert für uns nicht. Was man dann noch machen kann, sind Parity Information, also Zusatzinformationen, Redundanz mitgeben, dass der Empfänger sagen kann, okay, ich habe jetzt eine Zeichenkette und eine Zahlenkette von 0 und 1 bekommen. Die ergibt nicht wirklich Sinn für mich, aber da sind so viele Zusatzinformationen dabei, ich kann die wieder zurückrechnen, ich kann ausrechnen, was da tatsächlich dahinter war. Hat beides Vor- und Nachteile. Wir haben uns für Paritätsinformationen entschieden, einfach damit wir diesen Rückwärtskanal, du, hallo, wir haben da Probleme, schick's uns doch nochmal, nicht implementieren mussten. Plus es wäre auch wieder aufwendiger und so weiter, also das ist so Generalausrede im Zweifelsfall. Zwei generelle Dinge können uns passieren. Erstens, wenn wir eine binäre 1 übertragen, dann kommt eine binäre 0 an. Oder umgekehrt, wir wollen eine binäre 0 übertragen, es kommt aber eine binäre 1 an, weil Verzögerung, weil Internet. Das andere, was uns passieren kann, Bits gehen verloren. Also irgendwie, wir haben eine binäre 1 übertragen, wir kriegen diese Zeichenkette oder Zahlenkette und plötzlich fehlt uns da die letzte 0. Das stört uns alles ein bisschen, weil es unseren Informationsfluss kaputt macht. Das erste Problem, diese sogenannten Substitution Errors, sind unglaublich lange bekannt. Also die hat man lange intensiv erforscht, da gibt es jede Menge Codes, da werden dann eben diese Zusatzinformationen verschickt. Wir haben uns für Hamming entschieden, nicht weil es irgendwie der beste, der coolste, der effizienteste ist, sondern einfach, weil er ziemlich simpel zu implementieren war und wir gesagt haben, okay, wir machen das nur mal als Proof of Concept. Wenn wir nachher sagen wollen, okay, das ist so geil, wir wollen das noch besser machen, dann nehmen wir, keine Ahnung, Code, Read, Solomon, was auch immer. Dann gibt es noch jede Menge andere Optionen. Das haben wir jetzt mal gemacht. Damit war das Problem relativ gut erledigt, wie wir nachher auch noch sehen. Das wesentlich größere Problem sind diese Insertion und Deletion Errors. Erstens sind sie sehr, 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 sehr viel komplizierter zu bekämpfen. Also die Quellen hier sind von 2009 und 2012, glaube ich, oder sowas. Also es ist tatsächlich noch ein aktuelles Feld, weil es gibt noch nichts, was wirklich gut funktioniert. Und sie sind gleichzeitig auch sehr viel schwerwiegender. Wenn wir gleich am Anfang ein Bit verlieren, dann hat es Auswirkungen für den gesamten restlichen Datenstrom. Ein Bit kann vielleicht ein Hamming noch korrigieren. Wenn wir dann 2, 3, 4, 5 Bits am Anfang verlieren, dann kommt Hamming irgendwann nicht mehr nach. Und 5 Bits, wenn man 1000 Bits übertragen will, passiert schnell. Großes Problem, noch nicht sehr gut erforscht, hat uns die Sache nicht einfacher gemacht. Wir haben uns dann für quasi den ersten Ansatz entschieden, den wir gefunden haben. Das sind sogenannte Sellers Markers, was der gute Herr gemacht hat. Das war in den 60ern, glaube ich. Er hat einfach an bestimmten Positionen in den Datenstrom Sequenzen eingefügt, bekannte Sequenzen. Also er hat als Beispiel 001 genommen. Und wenn der Empfänger, der kann dann sagen, okay, ich erwarte nach jedem Block erwarte ich diese drei Zeichen, 001. Wenn der nicht die 001 kommt, dann weiß ich erstens, es ist was schiefgelaufen und zweitens bis zu einem gewissen Grad sogar, was schiefgelaufen ist. Also wenn zum Beispiel eine 010 ankommt, dann kann ich davon ausgehen, okay, vermutlich ist hier irgendwie vorne was verloren gegangen, deswegen ist das alles um ein Bit in die Richtung verrutscht. Wenn natürlich zwischendurch ausgerechnet hier ein Bit flippt, okay, dann ist es schlecht. Dann sind wir in dem Bereich, okay, hier kann jemand gerne seine Doktorarbeit drüber schreiben, was Tolles drüber finden. Wir haben gesagt, gut, das ist halt ein Fall, wo wir Probleme kriegen. Die Idee ist dann natürlich, wenn wir erkannt haben oder meinen erkannt zu haben, hier fehlt ein Bit, dann fügen wir einfach in den Block hier noch was ein. Eventuell kriegt Hamming das dann sogar wieder, den Block wieder richtig hin. Falls nicht, ist aber nur der Block weg und nicht alles, was dahinter folgt, auch. Und also ein Block bei uns war mal ein Zeichen. Sprich, man kann da auch überlegen, wäre es nicht effizienter gewesen, wir machen nur nach allen vier Blöcken so eine Sequenz oder wie auch immer. Das sind ja alles die Optimierungen, die man hinterher noch machen kann, wenn man will. Du hattest...
Ja, so als kleine Optimierung, wenn ihr den Hamming immer über x Zeichen, immer über ein Bit, über das erste Bit, über das zweite Bit und sowas macht,
ja.
dann könnt ihr einen vollständigen Block verlieren. Entsprechend, wenn ihr da feststellt, dass euch ein Bit fehlt, könnt ihr das machen. So ein bisschen in Richtung.
Ja, sprich, wie macht.
Irgendwie zu und oder so.
Ja, okay, okay.
Man macht die Redundanz nicht über die Bits, die hintereinander sind,
ja.
Sondern immer über mehrere Bits in einem Block. Funktioniert viel schöner.
Ja, okay. War entweder nicht in der ersten Veröffentlichung drin oder es war mir wieder zu kompliziert. Es war hier ganz klar zu sagen, okay, wir wollen irgendwas haben, wir möchten zeigen, wir können die Effizienz verbessern. Okay, vielleicht wäre das ein anderer Ansatz gewesen, der dann bei uns besser gelaufen wäre. Muss gestehen, ich bin da auch kein Experte, was Fehlerkorrektur angeht. Ich suche mir es einfach raus, sage, guckt mal Leute, es wird ein bisschen besser. Wer es noch besser haben will, kann gerne selber irgendwas Besseres verwenden. Ne? Also hier auch wieder, wir haben den genommen, weil es der einfachste war. Der war irgendwie im Nachmittag schnell angebaut. Er hat dann auch gezeigt, das sehen wir gleich in der Evaluierung, dass es besser wird. Und von daher hat uns das dann tatsächlich auch gereicht. Womit wir dann eigentlich auch soweit wären, wir haben jetzt unseren Prototypen, der läuft. Und jetzt gucken wir mal, wie gut er läuft. Dazu haben wir drei Metriken aufgestellt. Erstens wollten wir wissen, wie robust ist dieser Kanal, den wir aufstellen, wie gut kommen die Daten an, obwohl wir eben beschriebene Probleme hatten, die wir mit sehr banalen Algorithmen versucht haben zu lösen. Zweitens, wie schnell und wie effizient können wir Daten übertragen? Und drittens, wie gut sind wir eigentlich versteckt? So, das waren jetzt einmal so ein paar Mitschnitte aus diversen Übertragungen. Wir stellen fest, okay, wir verlieren unterwegs eigentlich kaum Bits. Also noch bevor irgendwelche Fehlerkorrektur angesetzt wurde. Wir verlieren bis auf die eine Ausnahme eigentlich keine Bits. Wir haben auch nur ganz selten Bit Insertions, also auch nicht so wahnsinnig. Und ungefähr ein Viertel Prozent kippt halt um. Das sind Zahlen, die haben wir nicht im LAN durchgeführt, die haben wir international durchgeführt. Da war der Server war in Deutschland und der Client war in England und WLAN war zwischendurch auch drin, ich glaube nicht in den Zahlen. Also das sind Zahlen, die sind nicht unbedingt in Laborbedingungen entstanden. Wenn die Zahlen jetzt überall null wären, dann hätten wir uns die ganze Sache mit Hamming Codes und Sellers Markers sparen können. Weil es trotzdem drin war, könnt ihr euch denken, haben wir uns trotzdem nicht gespart. Das ist was passiert, das sind simulierte Zahlen jetzt, was passiert, wenn wir Bits umkippen lassen, also zwischen 0 und 5%. Wir sehen also irgendwie mit Hamming Codes haben wir selbst bei 5% Bitflips noch eine Erfolgsrate von 90%, dass wir, also 90% der einzelnen Zeichen kriegen wir wieder raus. Und wenn dann irgendwo in einem Wort mal ein Zeichen fehlt, dann kriegt man das mit Human Error Correction auch noch irgendwie hin. Also wenn man sagt, wir treffen uns morgen, und dann ist es bei dem Morgen, das O ist ein L oder sowas, kriegt man dann zur Not noch hin. Das heißt, ja, huge success. Wir haben da quasi keine Probleme, obwohl wir nur Hamming Codes verwendet haben. Wenn wir jetzt Bits verlieren unterwegs, sieht das Ganze extrem viel schlechter aus. Also wir sehen erstens, diese grüne Linie sind Hamming Codes, die rote Linie ist ohne irgendwelche Fehlerkorrektur. Hamming Codes bringen uns, so wie wir sie implementiert haben, nicht wirklich weiter. Wir haben dann mit den Marker-Sequences haben wir einen deutlichen Vorteil, aber sobald es mehr als, keine Ahnung, ein halbes Prozent wird, taugt es halt auch nicht so wahnsinnig wirklich. Also wenn jemand das verbessern wollen würde, da könnte man anfangen. Genau. Beim Speed und Efficiency gibt es drei Dinge, die man so ein bisschen überprüfen kann. Was in der Literatur sehr gern gemacht wurde, gerade im Information Leakage Bereich, wie viele versteckte Bits, wie viele sensible Informationen kann ich pro Sekunde übertragen? Also einfach ein Ansatz, der mir 1 Megabyte pro Sekunde aus dem Unternehmensnetzwerk rausholt, ist für das Unternehmen gefährlicher als irgendwas, was 1 Bit pro Minute rausholt. Ist für uns nicht ganz so relevant, weil wir gesagt haben, okay, FTP, den Traffic, den kann man sehen, das ist in Ordnung. Wir können da beliebig viel Traffic erzeugen, ist okay. Was für uns gerade im Bereich TCP jetzt auch und mit den Bursts viel interessanter war, wie viel Cover-Traffic brauchen wir, um 1 Bit zu verstecken? Spoiler, es ist eine relativ große Zahl. Und dann, um auch noch den Algorithmus bzw. den Proxy zu evaluieren, wie schnell ist unsere FTP-Verbindung im Vergleich zu einer ungestörten Verbindung, sprich, wie auffällig sind wir an der Stelle? Da gibt es jetzt mal jede Menge Zahlen. Um es zusammenzufassen, wir sind etwas weniger als halb so schnell. Es liegt nicht am Delay, was wir machen, es liegt tatsächlich einfach nur an der Software-Komponente, die dazwischen liegt. Das heißt, selbst wenn wir die Delays komplett ausschalten und sagen, alles, was rauskommt, wird direkt wieder injected in die Queue, sind wir signifikant langsamer. Also das ist nicht, weil wir hier mit 30 Millisekunden Delay arbeiten. Das andere, was wir sehen, wir kriegen ungefähr 10 Bits pro Sekunde raus. Also sagen wir mal 2 Zeichen alle 3 Sekunden, wenn wir mit den ganzen Hamming-Codes und so arbeiten. Ja, schnell ist nicht, aber mein Gott, so eine FTP-Verbindung dauert auch ein Weilchen. Zumal das hier auch nicht so ganz das schnellste Netzwerk war. Beziehungsweise hier. Und das größte Problem ist eigentlich, wir brauchen 70 Kilobyte, um 1 Bit zu verstecken. Also ist einfach das, diese Burst-Size von TCP, die wir vorgesehen haben, die kommt in dem Fall eben irgendwann auf 70 Kilobyte im Average, also im Durchschnitt. Ja, man kann dann sagen, ja. Nein,
also. Das Ding ist halt, also da kann ich wieder den Tipp IRC geben.
Weil ja.
Da habt ihr immer einen Push und dann habt ihr keine Bursts mehr.
Ja, okay, klar. Es gibt dann die Möglichkeit, diese Bursts zu verringern, natürlich. Im IRC. Ja, langsam wird es peinlich, weil wir nicht drauf gekommen sind. Ja.
Warum nicht SSH?
SSH kommt drauf an, wie das. Also wenn du sagst SSH, wenn es ein Benutzer benutzt, dann haben wir ständig dieses Tippen und wenn wir tippen, werden dann Zeichen versendet.
Oder ja, manchmal künstlich veranlasst, aber man hat ja den Text.
Dann kommt es aber wieder drauf an, okay. Wir sehen dann, also wir können diesen SSH-Traffic analysieren und sagen, so tippt kein Mensch. Also so regelmäßig tippt kein Mensch. Wir können dann.
Das können aber auch andere Informationen sein, die bei SSH getunnelt werden, wie eine X-Sitzung oder sonst.
Ja, was. Aber X-Sitzungen sehen anders aus als. Also ja, ist sicherlich eine Möglichkeit. Dann kommt es aber auch wieder drauf raus, dass selbst verschlüsselte Protokolle, wenn wir sie in einem VPN zum Beispiel haben, kann man noch erkennen, welches Protokoll dahinter läuft. Also einfach, indem man analysiert, in welchem Abstand kommen diese Pakete, in welcher Richtung kommen diese Pakete und lauter solche Sachen. Plus, wir wollten nicht unbedingt mit SSH rummurksen, weil wir gesagt haben, okay, irgendwie, wenn nachher was schief geht, wer weiß, was für Auswirkungen es oben drüber hat. Also SSH war so ein bisschen, war mal im Gespräch, klar, keine Frage.
Gut, es wäre eben schon verschlüsselt von vornherein. Es wird auch überall offen sein, FTP vielleicht nicht mehr bei den Firmen irgendwann.
Ja, ja gut, aber FTP runterladen darf ich sicherlich in den meisten Firmen noch. Dass die einen eigenen FTP-Server drinstehen haben, okay, glaube ich auch, dass es eher unwahrscheinlich ist. Also je nachdem, was in der Firma es ist. Ja, es gibt andere Protokolle. Wir sind jetzt mal bei FTP geblieben. Ich würde gerne noch kurz das letzte Bild zeigen, danach darfst du mich gerne vollends verreißen. Genau, also man kann dann hier diese Burst ganz kurz noch künstlich verkleinern, obwohl dann halt auch wieder, wenn man sich den Verkehr anguckt, so Moment, warum sind die Bursts so klein? Also man kann auch sagen, okay, wir machen maximal 1 Kilobyte raus, dann bricht die FTP-Performance ein und es wird sehr auffällig. Stichwort auffällig, das letzte Bild. Das ist einmal die grünen Punkte, das ist ohne irgendeinen Proxy. Und die roten Punkte sind die Interpacket Delays mit einem Proxy. Also hier unten, das sind dann diese die Pakete innerhalb der Bursts. Das ist als unter einer Millisekunde. Da haben wir auch nichts dran rumgepfuscht. Das sieht so ganz grob ähnlich aus. Fragt mich nicht, wie hier diese 0,01 Millisekunden sinnvoll gemessen werden. Aber okay, was uns mehr stört, ist hier oben. Also das ist ganz klar die normale FTP Roundtrip Time. Also das ist das, was vom Netzwerk kommt. Das sind ungefähr 40 Millisekunden. Das hat das Netzwerk uns vorgegeben. Das ist okay. Es würde uns auch nicht stören, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt eine Linie bei 100 Millisekunden, weil dann guckt man sich den Traffic an, geht davon aus, okay, Roundtrip Time sind halt nur 100 Millisekunden. Macht ja auch nichts. War das eine Meldung? Okay. Was uns tatsächlich stört, ist, dass es hier zwei Linien sind. Und das ist ein komisches Netzwerk, das einmal einen Delay von 70 Millisekunden hat und einmal von 130 Millisekunden, wieder 70. Das ist zu schön, um Zufall zu sein. Und ja, also da wäre dann zum Beispiel ein Ansatz, können wir diese...
zwei Routen, die eine ist ein bisschen kürzer als die andere.
Und die werden immer so halbwegs abwechseln. Bitte?
Natürlich,
ja, genau. Also Ausreden kann man immer finden. Der Punkt ist auch, wenn man sich das so anguckt, muss man erstmal Annahme haben, dass irgendwas nicht stimmt. Also keine Ahnung, wie viele von euch haben, ich glaube, sich schon mal den Netzwerk-Traffic so angeguckt, einfach weil gerade Sonne nicht scheint oder sowas, oder weil gerade Sonne scheint. sprich, man muss dann schon Anhaltspunkte haben, wenn man das sich so anguckt. Die Anhaltspunkte kriegt man, wenn sich ein User beschwert, hey, mein FTP ist so langsam. Kommt eigentlich nicht. Also ja, der FTP wird langsam, oder denkt sich der User, irgend so ein Trottel nebenan im Büro blockiert wieder die Leitung. Sprich, ja, man sieht es, aber nur wenn man hinguckt und man guckt nicht hin. Und da kann man auch sagen, okay, wir tun noch ein bisschen Kryptografie mit rein, sprich, die Daten können zwar ausgelesen werden, dann hat man immer noch nur Kryptodaten. Oder man sagt, ja, ich habe hier mein Debian-ISO runtergeladen, aber von geheimen Daten wusste ich nichts. Tut mir leid. So. Abschluss. Hooray, it works. Wie gesagt, es hat über internationale Grenzen hinweg funktioniert. Sort of. Man könnte bessere Fehlerkorrektur anwenden, man könnte insgesamt besseren Code schreiben. Ich glaube nicht, dass man schlechteren Code schreiben könnte. Man könnte Active FTP noch mit reinbringen, das haben wir im Moment auch noch nicht drin. Und man kann einfach ganz, ganz, ganz viel tunen noch an verschiedenen Ecken und Enden. Aber generell, es funktioniert. Wir haben gezeigt, die Idee funktioniert. Man kann es auch mit TCP umsetzen. Wir haben einen Prototypen entwickelt, getestet und wir hatten unglaublich viel Spaß an der Sache. Also von daher, ja, es war ein tolles Projekt. Und um nicht noch weiter zu überziehen, bedanke ich mich ganz herzlich. Falls noch jemand Fragen hat, also jetzt reicht die Zeit vermutlich nicht mehr, aber ich bin nachher noch beim Grillen, ihr könnt mir eine E-Mail schicken. Oder es gibt dieses tolle Titan-Pad, mir wurde versprochen, dass es inzwischen tut. Das hat nämlich zwischendurch mal nicht getan, bei meinem Vortrag aus irgendeinem Grund. Ja, also da werde ich die nächsten Tage noch ein paar Mal reingucken. Falls Fragen sind, werde ich die beantworten. Gut, Dankeschön.